Wir machen heute weiter in der Predigtserie. Der dritte Teil startet heute, das unnormale Christenleben. Ich denke, die meisten von euch haben diesen Flyer schon gesehen und mitgenommen. Wer noch einen mitnehmen möchte, um zu sehen, worum es die nächsten Wochen geht, kann das gerne tun. Der Titel der heutigen Predigt lautet Aufgeräumt. Licht an, Sünde raus. Licht an, Sünde raus. Und ich glaube, die meisten von uns, die wir hier sitzen, mögen es, wenn es aufgeräumt ist, oder? Die Bühne sieht so etwas ansprechender aus, als wenn die ganze Kiste ausgeschüttet ist. Die Kinderzimmer sehen meistens auch einladender für uns Eltern aus, wenn sie sauber sind und man nicht gleich ausrutscht, wenn man den ersten Schritt reinmacht. Das Problem dabei ist, aufräumen tut eigentlich fast keiner gerne, oder? Die Kinder haben es zwar hier gerade gesagt, ob das zu Hause auch die Realität ist, naja, weiß ich nicht. Mal Kelly, du sitzt hinten, Ruben hat gesagt, er räumt gerne auf, macht er es zu Hause auch? Mal ja, mal nein. Bei meinen Kindern ist es ein eindeutiges Nein. Also in ganz guten Tagen, da machen sie es doch ohne gleich stark zu meckern. Meistens brauchen wir aber viel Überredungskunst. Und etwas Ähnliches, was für unseren Wohnraum gilt, gilt auch für die Beziehungen, die wir haben, oder? Man möchte aufgeräumte Beziehungen haben, wenn man das mal so sagen kann. Die Beziehung zu unseren besten Freunden, Partnern oder nahen Angehörigen soll geklärt sein. Die Beziehungen am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft sollte am besten auch nicht nur von Stress geprägt sein. Wir mögen es, wenn Beziehungen aufgeräumt sind, geklärt, harmonisch, soweit es geht. Es liegt einfach in uns drin, dass wir diese Beziehungen mehr schätzen als die, die total zerrüttet oder zerstritten sind. Wie sieht so eine unaufgeräumte Beziehung aus? Es liegen einfach Dinge rum, so wie hier oder im Kinderzimmer. Dinge, die nicht aufgeräumt sind, die nicht geklärt wurden. Vielleicht eine große Meinungsverschiedenheit. Ein Streit, der vielleicht aus so einer Meinungsverschiedenheit entstanden ist. Vielleicht aber auch Verletzungen und Fehler des einen oder des anderen. All diese Sachen können dazu führen, dass eine Beziehung schmutzig ist, wenn ich das mal so sagen darf. Dass sie nicht aufgeräumt ist, dass etwas rumliegt, was noch geklärt werden muss. Wenn man es nicht macht, kann es dazu führen, dass eine Beziehung zerbricht. Das ist etwas, was wir alle vermutlich kennen und schon einmal erlebt haben. Beziehungszerbruch. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, die meisten von uns hier im Raum, so wage ich mal einfach zu behaupten, sagen von sich, dass sie auch eine Beziehung zu Gott haben. Dass diese Beziehung ein wichtiger Teil in ihrem Leben ist. Wie sieht es in dieser Beziehung aus? Wollen wir, dass es in dieser Beziehung auch aufgeräumt ist? Dass es dort auch sauber ist, geklärt? Wollen wir das? Darum soll es heute gehen. Wie sieht eine aufgeräumte Beziehung zu Gott aus? Oder wie kann sie aufgeräumt werden? Und vor allem, was muss denn weg? Was muss aufgeräumt werden? Was kann bleiben? Was ist nicht schlimm? Was gehört vielleicht dazu? All diese Fragen beschäftigen uns heute. Und ein Stichwort, um das wir dabei nicht herumkommen, ist Sünde. Sünde. Die meisten haben es von uns schon mal gehört, vielleicht auch schon selber gebraucht. In der Öffentlichkeit erscheint das Wort aber höchstens noch zu Werbezwecken. Kleine Sünden, wer kann dieser Versuchung widerstehen? All diese Anspielungen zum Thema Sünde begegnen uns in der Öffentlichkeit eigentlich nur noch in der Werbung. Gebrauchen tut das außerhalb der Kirchenmauern eigentlich kaum noch jemand. Ich habe mich gefragt, woran das liegt. Warum scheuen wir uns vor diesem Wort? Liegt das vielleicht daran, dass das so stark mit unserem christlichen Glauben besetzt ist und wir deshalb einfach nicht davon Gebrauch machen? Ich denke eher nicht. Liegt das vielleicht daran, dass wir gar nicht so genau erklären oder sagen können, was sich hinter diesem Konzept verbirgt? Vielleicht schon eher. Ein ganz wichtiger Grund in der heutigen Zeit ist aber, glaube ich, dass viele doch sagen, es kann gar keiner sagen, was Sünde ist. Weder du da vorne noch irgendein anderer kann mir sagen, was in meinem Leben Sünde ist und was nicht. Ich denke, das ist sehr stark ausgeprägt, dass dieses Bewusstsein für Schuld und Sünde heute gar nicht mehr, ja, oder sehr subjektiv bewertet wird. Die Autoren der Bibel haben das bekanntlich ganz anders gesehen. Für sie war das klar, was Sünde bedeutet. Sie mussten nicht lange nach Worten suchen, sondern konnten einfach davon reden, weil sie wussten, was es bedeutet, und die Leute, mit denen sie geredet oder geschrieben haben, wussten es auch. Und ein ganz wichtiger Unterschied im Gegensatz zu uns heute: sie hatten einen absoluten Maßstab. Sie glaubten an einen absoluten Maßstab, der ihnen gesagt hat, was Sünde ist und was nicht. Und wenn wir uns mal auf die Suche begeben in der Bibel und schauen, was die Autoren der verschiedenen Bücher und Briefe darüber sagen, machen wir eine erstaunliche Entdeckung. Gerade im Neuen Testament, also im hinteren Teil der Bibel, der geschrieben wurde, nachdem Jesus über diese Erde gewandelt ist, gerade im Neuen Testament stellen wir fest, dass Sünde überhaupt nicht als eine Moralkategorie verwendet wird. Sünde ist nicht die letzte Stufe von unserem moralischen Empfinden. Gut, nicht so gut, Sünde. So wird es uns im Neuen Testament nicht dargestellt. Sünde ist keine Moralkategorie. Das Neue Testament versucht nicht zu regeln, was richtig und was falsch ist, sondern stellt vielmehr die Beziehung zu unserem Gott in den Mittelpunkt. Die Beziehung zu unserem Gott ist der Maßstab für unser Verhalten. Daran wird es gemessen. Von dieser Beziehung her denken die Autoren über Sünde nach. Wir werden gleich noch etwas mehr darüber sprechen. Wir werden dazu aufgefordert, das zu tun, was dieser einen Beziehung dient. In diesem Sinne sagt das Neue Testament, was richtig ist, was dieser Beziehung zu meinem Gott dient. Das, was dieser einen Beziehung nicht dient, was uns von Gott entfernt, was uns von ihm trennt, das nennt die Bibel Sünde. Und damit sind wir der Erklärung von dem, was Sünde ist, schon einen ganzen Schritt näher gekommen. Sünde im Neuen Testament, Sünde in der Bibel, ist keine Moralkategorie, sondern ein Beziehungsbegriff. Sünde ist ein Beziehungsbegriff, und das sollten wir uns merken. Alles, was mich von Gott trennt, alles, was mich von ihm wegtreibt, das nennt die Bibel Sünde. Wie sieht das jetzt ganz konkret aus? Kann man das näher beschreiben? Ein Stück weit schon. Das meiste davon muss man aber im eigenen Nachdenken, im eigenen Reflektieren über unsere eigenen Handlungen, über unsere Anschauungen, über unsere Haltungen selbst herausfinden. Es sind auf der einen Seite ganz konkrete Dinge, die im Neuen Testament als Sünde, als ein Trennpunkt von Gott beschrieben werden. Da sind zum Beispiel Lügen, Diebstahl, Lästern, Sex außerhalb der Ehe, Mord. All diese Sachen, die werden ganz deutlich angesprochen und als Sünde klassifiziert. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Dinge, die gar nicht so offensichtlich sind, wo die Handlungen, die wir tun, vielleicht an sich gar nicht falsch sind, vielmehr aber die Haltungen, die diesen Handlungen zugrunde liegen, die man ja nicht sieht. Man sieht ja nicht, warum ich hier vorne stehe und predige. Das wisst ihr nicht. Ihr könnt es vielleicht erahnen, ihr könnt mir vielleicht etwas unterstellen, aber ihr wisst nicht, warum ich hier vorne stehe und predige. Und so sieht es bei jeder anderen Handlung auch aus. Wir sehen etwas, was Leute tun, aber wir wissen nicht, warum sie es tun. Und diese Haltung, die hinter einer Handlung liegt, kann gut sein, kann aber auch schlecht sein, in dem Sinne, dass sie uns von Gott entfernt. Ein Beispiel dafür, an das ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort gedacht habt, ist Hartherzigkeit. Hartherzigkeit ist, glaube ich, in unserem Kulturkreis eine Sünde, die gerade immer stärker um sich greift. In gewisser Weise kann man das auch nachvollziehen. Unser Sozialstaat oder die Sozialstaaten um uns herum und auch die Fülle des Leids, die wir durch die Medien tagtäglich präsentiert bekommen, stumpfen uns ein Stück weit ab. Wenn wir da jemanden am Straßenrand sitzen sehen, was denken wir dann? Ja, der soll sich doch einfach mal beim Amt melden, dann wird ihm geholfen. Oder wenn ich in den Nachrichten lese, heute ist wieder ein Flugzeug abgestürzt oder es sind Unwetterkatastrophen passiert. Ja, war gestern auch schon so und ist morgen auch wieder da. Also wir kriegen jedes Mal, wenn ich meine Nachrichten-App öffne, eine neue Katastrophe zu sehen auf der ganzen Welt. Und es macht es ein Stück weit unmöglich, all dieses Leid in uns aufzunehmen. Es würde uns erdrücken. Das ist ja verständlich. Aber wenn wir dann dazu oder die Reaktion daraus die ist, dass wir unser Herz verschließen vor all dem Kleinen und Großen, was in unserem Stadtteil, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt passiert, dann geht, glaube ich, ganz viel von dieser Liebe verloren, die Jesus zu allen Menschen hatte. Und das ist nicht gut. Das ist das Herz des Glaubens an Jesus Christus. Das war sein Herzschlag, die Liebe zu den Menschen, denen er begegnet ist. Ein zweiter Punkt, eine Haltung, die auch sehr gefährlich ist in der heutigen Zeit, und da könnte ich dem einen oder anderen vielleicht jetzt auf die Füße treten, ist unser Streben nach Sicherheit. Unser Streben nach Sicherheit. Obwohl wir heutzutage in einem Land leben, das behaupte ich jetzt einfach mal so, größtmögliche Sicherheit bietet, zumindest die größtmögliche Sicherheit bietet, die unser Land jemals in seiner Geschichte geboten hat, wollen wir mehr Sicherheit. Wir sichern uns mit verschiedensten Versicherungen ab. Wir legen Geld zurück für die möglichen und unmöglichen Situationen, die in unserem Leben entstehen können. Wir versuchen, alles abzusichern. Und das ist ein Stück weit auch total nachvollziehbar und richtig. Doch wenn dieses Streben nach Sicherheit auf der anderen Seite dazu führt, dass ich gar nicht mehr vielleicht für meine Kinder bete, dafür bete, dass Gott mein Auto bewahrt und es nicht unbedingt bei der nächsten Fahrt in den Urlaub kaputt geht, wenn dieses Vertrauen in Gott abgelöst wird durch unser Sicherheitsstreben, dann wird es, glaube ich, kompliziert und brenzlig. Gott sagt, dass er uns versorgen möchte, dass er uns alles geben möchte, was wir brauchen. Bitten wir ihn darum oder denken wir, ach nee, wenn mein Auto kaputt geht, habe ich eine Versicherung. Wenn mein Kind die Scheibe zerstört, habe ich eine Versicherung. All solche Sachen sind nicht falsch, aber sie können uns auf die Spur dessen bringen, dass wir vielleicht zu sehr nach Sicherheit streben. Wer diese Gedanken interessant findet und mehr dazu lesen möchte, dem möchte ich zwei Bücher empfehlen. Zum einen ein relativ neues, ich glaube vom vorletzten Jahr, von Thorsten Dietz, Professor in Deutschland. Er hat geschrieben, Sünde, was Menschen heute von Gott trennt. Und ein Klassiker schon fast von Timothy Keller, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Beide Themen, beide Bücher befassen sich mit diesen Haltungen, die vielleicht hinter Handlungen verborgen liegen, die wir selbst und erst recht andere nicht sofort erkennen können. Wenn wir jetzt zum Bibeltext der heutigen Predigt kommen, sehen wir gleich, dass der Autor Johannes ein Bild gebraucht, um von Sünde zu sprechen. Ein damals sehr bekanntes Bild, sehr eingängig auch für uns heute. Ich möchte den Text vorlesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt auf, öffnet eure Bibel-App bei 1. Johannes 1. 1. Johannes 1, Abvers 5. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nie gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Harte Worte? Etwas? Das Bild, das er hier gebraucht, ist Licht. Licht, die Abwesenheit von Licht, Finsternis. Und er stellt Gott als die ultimative Lichtquelle vor. Gott ist Licht. Er ist nicht im Licht, sondern er ist Licht. Es ist sein Wesen. Licht macht ihn aus. Er ist wie die Sonne, die Quelle des Lichts. Bei ihm, so heißt es auch dort in der Stelle, gibt es keine Spur, nicht die geringste Spur von Finsternis. Wie denn auch? Um die Sonne herum kann keine Finsternis existieren. Lassen wir den ganzen Text etwas auf uns wirken, stellen wir eigentlich ziemlich schnell fest, was Johannes mit diesen Begriffen meint, Licht und Finsternis. Licht steht für den Bereich, in dem Gott ist, für den Bereich, der frei ist von Sünde. Und Finsternis ist dann auf der anderen Seite der Inbegriff für Sünde. Das ist der Gegensatz, den er hier aufbaut und den er verwendet, um Sünde zu thematisieren. Und wenn wir das geklärt haben, und das sollten wir zuerst klären, Johannes fängt nicht an und spricht von mir oder von uns, sondern er schaut erst auf Gott, auf das Licht, auf die Lichtquelle. Und wenn wir das geklärt haben, wer Gott ist, dann können wir einen Schritt weitergehen und zu uns kommen. Wen hat Johannes eigentlich vor Augen, wenn er hier die ganze Zeit von wir spricht? Er spricht nicht von ich oder von ihr, sondern von wir. Wenn wir in Vers 5 reinschauen, sehen wir, dass er Menschen meint, die die Botschaft von Jesus schon gehört haben und ihr auch glauben. In Vers 6 ganz ähnlich, er spricht von Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben, die schon da ist, die aber vielleicht noch nicht ganz genau wissen, wie man diese Beziehung gestalten soll. Es ist also klar, Johannes spricht hier von Menschen, die Jesus schon nachfolgen, die schon an ihn glauben, die einer Gemeinde angehören, einer dieser Gemeinden, an die er seinen Brief geschrieben hat. Und wenn du sagst, du folgst Jesus nach, dann bist du hier angesprochen. Dann redet Johannes mit diesem Text auch zu dir. Und wenn du sagst, ich bin zwar hier in der Kirche, aber mit Jesus und Gott kann ich irgendwie nicht so viel anfangen, dann darfst du heute einfach mal Mäuschen spielen und schauen, was Gott seinen Nachfolgern mit auf den Weg gibt. Wenn wir es also sagen, wie die Leute, die diesen Brief bekommen haben, wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen und Finsternis, also Sünde, das ist ja das Wort, das er dafür gebraucht, in unserem Leben dulden. Und dieses Wort ist wichtig, darüber reden wir gleich auch noch. Wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach und Sünde in unserem Leben dulden, lügen wir uns selbst an. Das sagt Johannes, nicht ich. Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Genauso wenig wie Finsternis bei der Sonne ist. Dort, wo das Licht scheint, ist eben kein Platz für Dunkelheit. Wichtig, und das hatte ich gerade gesagt, ist dabei nicht zu glauben, dass es hier um komplette Sündlosigkeit geht. Das schließt sich aus. Er sagt ja in Vers 8 selbst, wer sagt, dass er ohne Sünde ist, lügt sich selbst an. Es kann also an dieser Stelle nicht darum gehen, dass wir als Nachfolger Jesu behaupten können müssen, ich habe keine Sünde in meinem Leben. Da sind die Autoren des Neuen Testaments viel zu realistisch, als dass sie das behaupten würden. Es geht an dieser Stelle aber genau um dieses Dulden, um das Behalten, das Ertragen der Sünde in meinem Leben. Und genau darum geht es, um nichts anderes. Wenn ich merke, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich mich andauernd mit anderen Menschen vergleiche und dann entweder Minderwertigkeitsgefühle bekomme oder neidisch werde oder was auch immer die Konsequenz davon ist und ich feststelle, dass ich das nicht nur einmal tue, sondern dass das immer wieder Teil in meinem Leben ist und ich irgendwann sage, okay, ist halt so, das bin ich. Dann trennt mich das von Gott. Wenn eine Beziehung zu einem anderen Menschen mich immer weiter von Gott wegbringt, ich das aber dulde, bleibe ich nicht im Licht. Wenn mein Herz so hart geworden ist, dass ich kein Mitgefühl gegenüber den Menschen um mich herum entgegenbringen kann, stimmt etwas mit meiner Verbindung zu Gott nicht. Und das müssen wir so hart und ehrlich sagen. Das sehen wir hier im ganzen Johannesbrief. Johannes schreibt in seinem Brief, dass das Merkmal der Zugehörigkeit zu Gott, des Wandels im Lichts, so wie er es nennt, das wichtigste Merkmal für ihn ist die Liebe zu den anderen Menschen. Und da besonders die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Wer diese Liebe zu den Geschwistern nicht hat, der kann von sich nicht sagen, dass er einwandfrei im Licht lebt. Außer, und dazu kommen wir dann auch gleich, man ist damit nicht zufrieden, man merkt es bei sich, aber will es nicht so lassen. Dann ist es etwas anderes. Diese Liste kannst du mit Dingen fortsetzen, wo du merkst, dass sie dich immer weiter von Gott entfernen, dich von Gott trennen. Nicht zulassen, dass du näher und weitere Schritte auf Gott zumachst. Sünde gehört also in gewisser Weise zum Leben von uns Nachfolgern Jesu dazu. Es gibt keinen von uns, der damit nicht irgendwie zu tun hat. Der Text zeigt aber ganz deutlich, wie wir als Christen mit Sünde umgehen können. Und das ist das Gute. Er warnt nicht oder verurteilt nur, sondern er zeigt auch auf der anderen Seite, wie wir damit umgehen können, wenn Sünde in unserem Leben verschwinden soll, wenn das unser Wunsch ist. Wenn ich im Bild dieser Lichtquelle bleibe, könnte man das auch wie folgt ausdrücken. Je mehr ich aus dieser Dunkelheit heraustrete, je mehr ich heraustrete aus dieser Finsternis und mich in das Licht wage, desto mehr erkenne ich, wo ich noch selber dunkle Flecken mit mir herumtrage. Und das ist das Anliegen Gottes, dass wir das immer mehr erkennen, wo ich noch dunkle Flecken habe. Natürlich hat mein Partner, mein Freund, meine Lieben, die haben auch dunkle Flecken. Und wir lieben es, bei denen zu suchen und zu schauen, was muss er denn hier noch sauber machen? Was muss er denn aufräumen? Aber davon lesen wir eigentlich nichts in der Bibel. Es geht immer um mich, um meine Beziehung zu Gott und zu schauen, wo sind meine dunklen Flecken. Und je näher ich an dieses Licht herantrete, je engere Gemeinschaft ich mit Gott habe, desto mehr werde ich das in meinem eigenen Leben sehen. In Vers 9 wird uns aufgezeigt, wie wir mit diesen dunklen Flecken umgehen können. Dort schreibt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. So einfach ist das. So normal ist das. Oder es ist doch unnormal. Wir sollen nichts von diesem Dunkeln für uns behalten, sondern wir sollen vielmehr mit diesem Dunkeln gerade zu Gott kommen, ins Licht treten, damit wir diese Dunkelheit sehen und bereinigen können. Wir dürfen Gott sagen, was uns beschwert, was uns vielleicht schon über Jahre oder Jahrzehnte beschwert, was uns runterzieht, was uns davon abhält, näher auf Gott zuzugehen. Das will er hören. Er will es von uns hören, obwohl er es schon lange weiß und gesehen hat. Und wenn wir es ihm bekennen, vergibt er. Das lesen wir hier, das lesen wir an vielen anderen Stellen im Neuen Testament. Er vergibt sofort und er vergibt großzügig. Es gibt nichts, was zu klein oder zu groß ist. Gott ist treu und gerecht, wie es hier heißt, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jedem Dreck, von jeder Finsternis. Viele von uns haben vermutlich etwas, was sie schon seit längerem mit sich mittragen, was diese Beziehung zu Gott ein Stück weit erschwert. Wir verabscheuen es vielleicht, aber können es irgendwie auf der anderen Seite auch nicht sein lassen. Ich kenne das selber auch aus meinem Leben. Einige dieser Lieblingssünden, wenn ich sie mal so nennen darf, bekommen andere Menschen um uns herum mit. Vielleicht unsere Kinder, unsere Partner, unsere engsten Freunde, sie wissen das. Vielleicht ist da aber auch etwas in deinem Leben, wovon du noch nie irgendjemandem erzählt hast. Du hast nie mit irgendjemandem darüber geredet. Das kann auch schon seit Jahren in unserem Leben präsent sein. Gott bietet dir heute ganz neu an, damit Schluss zu machen. Er ist derjenige, der damit Schluss machen kann. Wir auf uns selbst gestellt schaffen das nicht. Das lehrt uns unsere Erfahrung. Die Frage ist vielleicht, warum sollte ich das machen? Ich lebe doch schon so und so viele Jahre damit und es geht mir gut. Wenn wir aber Johannes hier beim Wort nehmen, dann liefert er uns sehr, sehr gute Gründe, um damit Schluss zu machen. Diese Finsternis, diese Sünde, dieser Dreck, wie auch immer wir das nennen wollen, hält uns davon ab, näher auf Gott zuzugehen. Denn Finsternis kann nicht im Licht sein. Also entweder lasse ich es sein und trete ins Licht, oder ich behalte es für mich, dann ist hier im Licht aber kein Platz für mich. Denn Finsternis und Licht passen einfach nicht zusammen. Das sehen wir in diesem Text. Wenn wir also schon lange näher an Gott herantreten wollten, wenn wir engere Gemeinschaft mit ihm haben, es aber irgendwie nicht passiert, dann ist das vielleicht der Grund. Dass wir schon lange wissen, dass da etwas in meinem Leben ist, das ich bereinigen sollte. Wir es aber aus welchen Gründen auch immer nicht tun, dann hält uns das davon ab, näher an Gott heranzutreten. Und wie gesagt, heute ist wieder die Möglichkeit, damit Schluss zu machen. Gott bietet es jedem von uns an. In dem Lied, das wir gleich hören werden, drückt Johannes Falk diesen Gedanken mit einem anderen Bild aus. Er spricht von meinem Lebenshaus, in das ich Gott eingeladen habe, einzutreten. Aber wie all die anderen Häuser, die wir kennen, hat dieses Haus verschiedene Zimmer, verschiedene Bereiche in meinem Leben. Und einige dieser Bereiche öffnen wir bereitwillig für Gott, weil wir die schon geklärt und aufgeräumt haben. Aber dann gibt es noch andere Zimmer in diesem Haus, die sind verschlossen. Den Schlüssel habe ich runtergeschluckt, damit niemand anders mehr in dieses Zimmer hineingehen kann. Und um dieses Bild geht es. Und nach diesem Lied wollen wir gleich noch ein paar Lieder gemeinsam singen, die diese Gedanken der Predigt weitertragen. Und während wir singen oder zuhören, lasst uns die Predigt einfach auf uns weiter wirken. Uns im Licht Gottes selber anschauen. Lasst die Liedtexte auf euch wirken oder macht sie zu eurem Gebet, wie ihr wollt. Aber beschäftigt euch weiter mit diesen Fragen, mit den Gedankenanstößen, die ihr jetzt vielleicht durch die Predigt von Gott bekommen habt. Lied ab.
Ich bin ein Sammler, ich hab mein Leben zugebaut. Auf der Suche nach Glück hätte ich fast meine Seele verkauft. Hab jedes Zimmer in meinem Kopf zugestellt, dass ich kaum noch laufen kann, dass ich kaum noch atmen kann. Ich bin kein Jäger, nur ein Gejagter meiner selbst. Von meinen Gefühlen getrieben, von Gedanken gequält. Hab meine Wohnung nur von außen dekoriert. Jetzt stehst du vor meiner Tür, stehst du vor meiner Tür. Rein, rein, komm, mach dich breit, reiß alle Türen und alle Fenster weit auf und schmeiß alles. Innerlich angeräumt, zwanghaft wie ein Mensch, der sich im Abfall ersäuft, mich weggesperrt und alle Läden dicht gemacht, im Kampf gegen das Sonnenlicht und Sehnsuchtsfinsternis. Mit dir kommt der Frühling, mit dir blüht mein Leben wieder auf. Ich will frei sein, bringst du mich hier bitte raus. Mein Herz liegt da und ist verkümmert und verdorrt, bis du es wieder belebst, du es endlich neu belebst. Rein, rein, komm, mach dich.